Der Vortrag handelt über mobile Arbeiter sicher ausrüsten und verwalten, Mobile User Management. Mein Name ist Andreas Emhardt, ich bin Senior Principal Consultant bei der Firma Allegri, seit ca. 25 Jahren in unserer Branche unterwegs. Mein Spezialgebiet sind Mobile Devices, Mobile Anbindungen Richtung SAP und Mobile Management, ob Tablet-PCs oder Handys. In der gesamten Richtung bewegen wir uns in dem Umfeld. Und ich werde unterstützt vom Herrn.
Ja, ist nicht so leicht. Mein Name ist Geronimo Janosiewicz. Ich arbeite jetzt seit ca. 3 Jahren bei Microsoft in der Rolle des sogenannten Partner Technology Advisors. Das heißt, ich arbeite primär mit Microsoft-Partnern, wie eben auch der Allegri zusammen, und habe dort die Produktthemen Office, SharePoint, Exchange, Lync, Project, Project Server und Visio über und schaue, dass ich da unsere Partner immer auf dem neuesten Stand halte. Eine kurze Frage habe ich noch vorab. Wer von Ihnen hat mich vor der Mittagspause gesehen? Okay, danke schön. Bitte.
Okay. Ja, wir arbeiten im Bereich der Mobile Devices, Mobile Wizards. Sie werden konfrontiert mit iOS, mit Windows 8 RT. Sie werden mit Handys, mit Android-Betriebssystemen konfrontiert. Wir wollen in unserem Vortrag diese ganzen Mobile-Plattformen beleuchten und Ihnen einen Einblick gewähren, inwieweit man das managen kann und welche Tools und Methodiken dafür vorhanden sind, um ein sicheres Management dieser mobilen Endgeräte, mobilen Elemente durchzuführen. Warum das alles? Der Personalkompetenz ist komplex und Informationen, Appliance sind die Lösung. Heißt, das Management und die Führungskräfte in vielen Unternehmen suchen natürlich Endgeräte und Devices, die sehr einfach zu bedienen sind, die Informationen, grafische Informationen darstellen, sie in die Prozesse mit einbinden und möglichst einfach zu bedienen sind, da in der Regel genau diese Zielgruppe in den Unternehmen nicht das notwendige Fachwissen aufweist, um komplexe Einstellungen an ihren Endgeräten vorzunehmen und dadurch mobile Kommunikation überhaupt erst möglich zu machen. Ja, was für Informations-Appliance gibt es denn überhaupt? Mit welchen Endgeräten werden Sie konfrontiert? Schlussendlich mit iPads, mit Handys, mit auch technischen Geräten im Bereich der technischen IT, wo Sie Endgeräte haben, die zur Datenerfassung herangezogen werden, Barcode-Leser etc., die Sie alle in Ihr Unternehmensnetz mit integrieren müssen und trotzdem dieser mobilen Kommunikation entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen sollen und müssen, wie aber auch das Management dieser Clients, wo Sie in diese Clients mit Updates oder mit entsprechenden Management-Werkzeugen zugreifen wollen, um eine Konsistenz über alle diese Devices hinweg zu gewährleisten. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kriege ich das Ganze in den Griff? Es ist eine Herkulesaufgabe, da doch in jedes Device ein anderer Hersteller beinhaltet, die unterschiedlichen Hersteller unterschiedliche Patchverhalten und unterschiedliche Update-Zyklen mit sich bringen, die Sie als IT-Verantwortlicher im vollen Umfang natürlich abbilden müssen und sich fragen, wie mache ich das? Gibt es ein Werkzeug, gibt es mehrere Werkzeuge? Und dann natürlich die Frage, wie kriege ich das Ganze in den Griff? Die erste Frage, wo man sich stellt, ist natürlich, welche Endgerätestrategie soll ich wählen? Gehe ich auf ein Endgerätesystem und versuche das über das gesamte Unternehmen zu vereinheitlichen, was man in der Vergangenheit sehr oft gemacht hat. Bei Ihren Usern natürlich durchaus andere Wünsche vorhanden. Gerade die schicken neuen Devices ergeben natürlich einen gewissen Druck auf die IT-Abteilung. Welche Devices kann man verwenden? Warum geht bei unserem Kollegen, warum kann der ein iPad verwenden? Warum dürfen wir nur RIM-Systeme oder nur Microsoft-Systeme verwenden? Können wir eine Mischung fahren? Diese Fragen kommen auf Sie zu und Sie müssen dazu natürlich Antworten bieten. Dazu ist natürlich die Frage auch, welche Kommunikationsstrategie benötige ich dazu? Das heißt, in der Vergangenheit sehr viel natürlich mit VPN gearbeitet, um eine gewisse Datensicherheit herbeizuführen, um natürlich auch eine Kontrolle über ihre Daten und über ihre Kommunikationsstruktur zu behalten. Die nächste Frage, die natürlich aufkommt, was passiert eigentlich mit den Unternehmensdaten? Das heißt, wo liegen die? Liegen die in der Cloud? Liegen die bei mir lokal? Auf welche Unternehmensdaten dürfen denn mobile User überhaupt zugreifen? Das sind Fragen, die Sie wahrscheinlich täglich beantworten müssen, beziehungsweise auf die Sie Antworten haben müssen. Dazu kommen natürlich die Applikationen, die Sie zum Zugriff freischalten wollen. Wenn man Richtung SAP denkt, Mobile User auch hier sehr stark gefragt im Vertriebsumfeld, aber auch im Managementumfeld. In eigentlich allen Lebensbereichen erhöht sich diese Mobilität und dadurch natürlich auch der Wunsch, auf eine Vielzahl von Applikationen darauf zuzugreifen, um hier schlussendlich eine mobile Kommunikation allgegenwärtig zu gewährleisten. Und die letzte Frage, die Sie sich stellen, ist natürlich, was ist mit den Kosten? Wie kann ich das kostengünstig oder kostenverträglich managen und eine maximale Flexibilität zur Verfügung stellen? Dazu muss man das Ganze natürlich in Schichten mal betrachten. Ich habe irgendwo die Endgeräteschicht, die ich betrachten muss. Das heißt, welches Endgerät möchte ich zur Verfügung stellen? Möchte ich eine Vielzahl von Endgeräten zur Verfügung stellen? Dann, wie will ich die Kommunikationsschicht betreiben? Welche Elemente kann ich aus dem Internet zugreifbar machen? Wo brauche ich eine höhere Security? Also diese Kommunikationsschicht muss betrachtet werden und bewertet werden. Dann die Datenschicht. Wo liegen die Daten? Sind sie lokal, sind sie nur im Hausnetz verfügbar oder auch in der Cloud? Diese Frage ist dann in der Datenschicht zu beantworten. Und ganz zum Schluss natürlich die Applikationsschicht. Welche Applikationen möchte ich im mobilen Umfeld generell zur Verfügung stellen und in welcher Form mache ich das? Bei der Endgeräteschicht sind natürlich die klassischen Betriebssysteme iOS, Android, Windows 8, Windows 8 RT, Bring Me Your Own Device und natürlich Mobile Device Management die Frage, wie gestalte ich das Endgeräteschicht und wie manage ich diese. In der Kommunikationsschicht natürlich LTE, HSDPA, VPN und WLAN, die in Frage kommen, wo man sich fragt, was möchte ich dem Mitarbeiter zur Verfügung stellen, was ist notwendig und welche Technologie verursacht natürlich welche Kosten und wie kann ich diese Wege absichern, dass sie eine gewisse Sicherheit mit dabei haben. In der Datenschicht sitzt natürlich in aller Munde überall die Cloud, ob das eine Private Cloud ist oder eine Public Cloud, wo man sich überlegt, wo liegen die Daten, möchte ich Elemente eventuell in der Cloud zur Verfügung stellen, möchte ich sie nur im internen Hausnetz zur Verfügung stellen, hat was mit Kostenbetrachtung zu tun, natürlich um Mobilität, die Sie durchführen müssen. In der Applikationsschicht überall allgegenwärtig das Thema Apps, wie verteile ich Apps, Unternehmens-Apps, wie mache ich die Virtualisierung von Applikationen, kann ich eine Schicht dazu einbauen, und dann natürlich der App Store, der in allen möglichen Produktrichtungen zur Verfügung gestellt wird, wo Sie Unternehmens-Apps verteilen können und managen können, einerseits security-technisch, andererseits zugriffstechnisch und verteilungstechnisch. All diese Elemente müssen eigentlich in den vier Scheiben betrachtet werden, bewertet werden und dann mit entsprechender Technologie hinterfüttert werden. Wenn man diese vier Schichten betrachtet, gibt sich natürlich mehrere Herausforderungen. Einmal die organisatorische IT-Herausforderung, dann der Lösungsansatz, den ich plane und wie kann ich den dann auch an den Endanwender heranbringen. Gehe ich best of breed oder gehe ich nur auf einen Hersteller, sind so Fragen, die Sie sich stellen werden. Der Investitions- und Investitionskostensenkung, wie gehe ich das an? Also das heißt, wie kann ich in meine bestehende Infrastruktur diese Elemente mit integrieren, ohne einen erheblichen Kostenfaktor an weiteren Produkten mit herbeizuführen? Einerseits im Personal, das ich ausbilden muss, andererseits natürlich auch in der Technologie, die ich vorhalten muss. Das sind so Fragen, wo man sich bei diesen Projekten stellt und stellen muss. Ja, und sicher und schnell und kostengünstig soll das Ganze natürlich auch betreibbar sein und für den Endanwender möglichst mit wenig Hürden und mit wenig Technologiewissen bedienbar. Das sind die Herausforderungen und Anforderungen, die Ihre Anwender und Sie sich natürlich selber bei so einer Lösungssuche stellen müssen. Ja, in der Endgeräte-Sicht natürlich Verwaltung marktüblicher Betriebssysteme. Einerseits die Systeme, die Sie schon im Einsatz haben, um Investitionsschutz herbeizuführen. Ich möchte natürlich regelbasierende Konfigurationen haben. Sicherheitsfunktionen beim Verlust vom Endgerät. Wie kann ich die Daten entweder unzugänglich machen oder womöglich sogar löschen? Also das heißt, wie kann ich remote Einfluss auf ein mobiles Endgerät nehmen, das nicht mehr in meinem Besitz ist? Solche Fragen werden mit beantwortet und müssen mit abgefragt werden. Dann eine Unterscheidung von Privat- und Firmengeräten. Ich weiß nicht, inwiefern das bei Ihnen in den Unternehmungen auch vorhanden ist, dass eben die Frage oft kommt, kann ich mein eigenes Device mit ins Unternehmen bringen und dann Unternehmensanwendungen aufrufen und damit arbeiten? In unseren Projekten, wo ich derzeit tätig bin, kommt diese Frage sehr gehäuft auf, wo einfach natürlich auch vom Management die Frage gestellt wird, warum sollen wir mobile Endgeräte beschaffen, wenn die Mitarbeiter eh schon Endgeräte haben, können wir da nicht eine Mischung draus fahren? Und ja, da kann man natürlich die klare Antwort geben, sowas kann man tun, da gibt es dazu Technologien und die wollen wir heute auch in der Folge unseres Vortrags etwas näher bringen. Und wie läuft natürlich die Softwarebereitstellung? Das heißt, wie kann ich die Software auf mobile Endgeräte verteilen und managen? Die Antwort von Microsoft ist Windows Intune, das ich gerne an den Herrn Geronimo weitergebe, dass er das mal präsentiert in diese Richtung.
Okay, ja. Ja, wenn es um mobiles Client-Management geht, ist bei Microsoft sicher Windows Intune das Thema. Ich habe das im vorherigen Vortrag auch schon gefragt. Wer von Ihnen verwendet System Center oder was Ähnliches? Naja, nicht so viele. Wer von Ihnen verwendet Intune? Einer, zwei. Okay, na dann sind Sie richtig bei mir. Was ist Windows Intune? Das hat nichts mit MP3s und aktuellen Songs oder Videos zu tun. Das muss man immer dazu erwähnen. Das ein Dank an die Kollegen in den USA. Windows Intune ist ein webbasiertes Software-as-a-Service Client-Management von Endgeräten. Das können auch klassische Windows-PCs sein. Also ich werde jetzt nicht nur von iOS, Android und Windows Phone sprechen. Das kann auch ein klassischer Windows-Desktop-PC sein. Das Ganze beginnt bei Windows 7 und enthält zusätzlich das Upgrade von Windows 7 auf die Enterprise-Variante. Das Ganze auch bei Windows 8, damit ich ein paar Zusatzfunktionen zum Basisbetriebssystem bekomme, unter anderem auch die System Center Endpoint Protection, also Anti-Spyware, Anti-Malware, auch am klassischen Desktop-PC. Das Ganze wird klassisch ausgerollt über ein Setup auf dem Desktop und zusätzlich erhält der Administrator eine zentrale Webkonsole, die von Microsoft in der Cloud gehostet wird, wo der Administrator jetzt sein gesamtes Management dieser Endgeräte machen kann. Deshalb auch vorher meine Frage, wer von Ihnen System Center oder was Ähnliches verwendet. Hier kommt nämlich sehr oft der Gedankengang, naja, ich habe schon was für Batch Management, ich habe schon was für Hard- und Software-Inventarisierung. Ja, absolut, behalten Sie das auch. Und gerade System Center gibt Ihnen sehr gut die Möglichkeit, es mit Intune zu kombinieren. Das heißt, für Domain-Managed-Geräte, die Sie klassisch in Ihrer Windows-Domäne laufen haben, verwenden Sie weiterhin System Center fürs Rollout, für die Paketierung der Softwarepakete, für das Management. Und für mobile Endgeräte können Sie hier Intune verwenden. Mit System Center 2012 SP1 gibt es auch einen Connector zwischen Intune und System Center, der Ihnen die Möglichkeit gibt, zentral über System Center auch die mobilen Geräte zu verwalten. Der geht dann halt über die Cloud auf die Endgeräte, aber der Administrator hat eine zentrale Konsole für beides. Sie können Intune aber auch komplett autark verwenden. Ich habe dort auch die Möglichkeit, entsprechend Policies zu erzeugen und ich habe auch eine Remote-Unterstützung dabei. Das heißt, ein Windows-PC, der nicht in meiner Domäne hängt, kann einen Support-Call bei mir aufmachen und ich kriege per Klick die Möglichkeit, eine Remote-Desktop-Connection auf den Rechner zu machen und bin sofort online auf dem Desktop des Users und kann ihn unterstützen. Auch in Österreich verwenden Intune sehr, sehr viele Unternehmen, die so kleine Außenstellen haben, die nicht klassisch über VPN oder MPLS oder sonst irgendwas angebunden sind, sondern das sind kleine Stand-PCs, zum Beispiel in Filialen, in Verkaufsgeschäften, wo ein einzelner Windows-PC steht. Und den kann ich mit Intune dann genauso in mein Management mit aufnehmen, so als wäre er mit dabei in der Domäne. Durch das Upgrade auf die Enterprise Edition habe ich zusätzlich noch ein paar neue Funktionen, die gerade im mobilen Bereich extrem wichtig sind und die auch sehr gut die vom Andreas vorher angeführten Passwörter mit erwischen. Festplattenverschlüsselung BitLocker, wer von Ihnen kennt das? Wer verwendet? Naja, ein bisschen weniger, würde ich mal sagen. Denken Sie nochmal drüber nach, wenn Sie Ihr Notebook dann beim anschließenden Kaffee vergessen. Hier werden die Daten komplett auf der Festplatte verschlüsselt, auf Basis von Schlüsseln, die Sie beim User auch im Active Directory hinterlegen können. Das heißt, eine Recovery-Funktion für einen Administrator ist relativ einfach zu bewerkstelligen. Und Sie haben damit die Daten wirklich sicher. BitLocker gibt es seit Windows 7 und ist nach wie vor nicht geknackt worden. Das heißt nicht, dass das nie passieren wird, wie wir, glaube ich, alle wissen, aber es ist ein sehr sicherer Mechanismus, der Ihnen die Möglichkeit gibt, das komplette Gerät zu sichern. Auch ein Festplattentausch in eine andere Hardware rein hilft mir nicht, an die Daten ranzukommen. Neu dazugekommen bei Windows 8 ist für USB-Sticks BitLocker to go. Das heißt, Sie können einen kompletten USB-Stick auch mit BitLocker verschlüsseln und somit die Inhalte auf den Sticks entsprechend sicher halten. Den Stick kann ich auch auf einen anderen Rechner aufmachen. Ich brauche dann halt ein Passwort, damit ich entsprechend auf meine Daten komme. Ein Thema, das wir heute noch ein bisschen ansprechen werden, ist Direct Access, sicherer Zugriff ins Unternehmen von unterwegs. Das haben wir dann auch noch im Detail mit dabei. Schauen wir uns das Ganze aber einfach mal an. Das, was Sie jetzt hier sehen, für die Kenner der Materie, ist die Windows Intune Wave D. Das ist das aktuelle Update von Windows Intune und hat auch die letzten Features mit dabei. Ich kriege hier in der zentralen Webkonsole wirklich alle Funktionen zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich habe von hier aus die Möglichkeit, wirklich das Management meiner Endgeräte zu machen. Das mache ich klassisch über Gruppen. Also hier hätte ich jetzt zum Beispiel klassische Desktop-PCs drinnen. Ich bekomme immer gleich einen Überblick über alle Geräte dieser Gruppe. Genauso bekomme ich auf der Startseite einen Überblick über entsprechende Alerts, die hier entstanden sind. Hier ist zum Beispiel ein Update auf einem bestimmten Computer fehlgeschlagen worden. Oder da auf dem Computer gibt es ein Malware, die von der Forefront Client Security erkannt wurde. Ich kann mit Policies arbeiten, das schauen wir uns dann gleich ein bisschen im Detail an. Und ich sehe natürlich auch Geräte, die sich zum Beispiel nicht mehr melden. Wie funktioniert das? Ich installiere entweder auf einem Windows-PC oder auf einem iOS-Device oder auf einem Windows-RT-Device einen kleinen Agent, der hier den Status an Windows Intune in die Cloud liefert, damit ich eben hier ein aktuelles Update der Geräte habe und entsprechend weiß, rennt das Ding noch oder nicht? Schauen wir mal, da haben wir 24 Geräte. Ich sage gleich dazu, das ist eine Demo-Umgebung. Und da sind offensichtlich einige Demo-PCs einfach nicht mehr aufgedreht worden. Von daher meldet mir hier Intune, dass keine Verbindung mehr seit einiger Zeit zustande gekommen ist. Das wäre ein einfacher Fall. Hier sehe ich dann natürlich auch, wenn die Festplatte voll läuft, wenn ich im Event-Log bestimmte Fehler bekomme, bekomme ich die hier auch entsprechend rein. Wir gehen aber jetzt mal weg von den Windows-PCs auf die mobilen Endgeräte. Und ich habe hier zwei Gruppen. Die direkt verwalteten Geräte, wo ich wieder meine Übersicht habe, plus hier die Liste der einzelnen Geräte, die sich bereits für Intune, für mein Environment registriert haben. Sie verzeihen es mir, wenn ich nicht dieses Gerät da oben nehme, sondern das da. Es funktionieren beide. Das ist unser offizielles Demo-Gerät. Das hat ein Kollege in den USA. Von daher möchte ich heute im Rahmen der Präsentation auch nicht die Remote-Vibe-Funktionalität herzeigen. Er findet vielleicht eh nicht raus, dass ich war, aber er wird ein bisschen sauer sein, glaube ich. Ich bekomme hier eine Übersicht über sein RT-Gerät, zum Beispiel hier den freien Speicherplatz und sehe somit, okay, das funktioniert mal soweit, das schaut hier ganz gut aus. Zusätzlich kann ich mir hier jetzt die Policies für dieses spezielle RT-Gerät anschauen. Das heißt, ich sehe Verschlüsselung auf dem mobilen Gerät vorschreiben, die minimale Kennwortlänge und so weiter. Die Felder werden einfach hier entsprechend policy-basierend gesetzt. Deswegen schauen wir uns einmal die Policies an. Ich habe hier jetzt einfach die Standard Mobile Device Management Policy, über die ich jetzt entsprechend die Funktionen einstellen kann. Diese Policies funktionieren jetzt für alle direkt Windows Intune gemanagten Geräte, also Windows Phone, iOS, Windows RT und Windows 7, Windows 8 Enterprise, wie ich es eingangs erwähnt habe. Ich kann hier entsprechend Kennwortlängen vergeben. Ich kann auch sagen, nach 15 Minuten muss er das Kennwort noch einmal eingeben. Sie kennen das sicher, man lässt das Handy liegen und nach 15 Minuten sperrt es erst, damit, wenn ich zwischendurch noch einmal reinschaue, ich nicht ständig den PIN eingeben muss. Und jetzt gibt es für die einzelnen Endgerätetypen noch spezielle Settings, die dann wirklich nur auf diesen Geräten funktionieren. Also Windows RT wie das Surface, zum Beispiel, dass ich ein Bildkennwort auch zulasse. Für iOS-Geräte gibt es hier noch die Möglichkeit und für Android-Geräte Kameras zulassen, Webbrowser zulassen, sehr spannend, da werden sich die User, glaube ich, bald melden. Und hier iOS-Settings, um zum Beispiel die iCloud remote zu steuern. Das heißt, ich kann hier sehr fein und sehr granular einmal alles zum Thema Gerätemanagement steuern, habe das Ganze natürlich auch weiterhin auf Basis von Exchange Active Sync. Das ist meine Lieblingsfrage, wer von Ihnen verwendet Exchange? Die eine Person, die nicht aufzeigt, nachher bei mir plaudern? Na, das verwenden die meisten. Von daher, das kann ich natürlich weiterhin verwenden. Ich kann über Active Sync weiterhin meine Security über die Exchange Active Sync Policies steuern und jedes Gerät, das Exchange Active Sync spricht, wird hier auch entsprechend aufgenommen. Also alle Android-Versionen zum Beispiel ab 2.2, sollten Sie noch Windows Mobile 6 haben, ein Klassiker der IT-Geschichte, funktioniert auch damit, unterstützt nach wie vor die meisten Einstellungen. Also hier gibt es schon die Möglichkeit, das auch direkt mit Exchange zu machen. Was ich dort halt nicht habe, sind die Zusatzfunktionen, die wir zuvor gesehen haben, beziehungsweise was ich bei Exchange Active Sync auch nicht habe, ist dieses User-Portal. Hier kann der Endanwender jetzt Apps runterladen. Ich habe das hier noch nicht eingerichtet, deswegen fragt mich Intune jetzt, ob ich eine Portal-App installieren möchte. Und die gibt es natürlich auch für die mobilen Endgeräte und über die komme ich dann auf vom Administrator bereitgestellte Apps. Ich kann hier einerseits eigene Apps in Windows Intune hochladen. Ich kann aber andererseits auch Links auf Windows Store, Apple Store, Google Play Store Apps machen, die ich dem Anwender vorschlagen möchte. Die holt er dann aus dem klassischen Public App Store, aber kriegt sie hier direkt über diesen Link drauf. Zusätzlich sieht der Anwender hier im Portal sehr einfach und schnell seine Endgeräte. Da haben wir zum Beispiel das Surface von zuvor. Ich könnte das jetzt hier aus meiner Liste rausnehmen oder ich könnte hier das Gerät einfach zurücksetzen, somit auch die Daten löschen. Wie gesagt, die Kollegen sind dann nicht so happy, wenn ich das mache. So. Ja, zusätzlich bekomme ich hier jetzt auch mein Software-Management. Also ich sehe hier, welche Software wurde auf welchem Gerät installiert und kann damit auch ein Lizenzmanagement machen. Sie sehen da jetzt sehr, sehr viel Microsoft-Software, aber das alleine ist es nicht. Da kann jetzt jede beliebige Third-Party-Software drinnen sein und ich sehe auch über die Installationsanzahl, bin ich noch innerhalb meines Lizenzpools oder nicht. Das bekomme ich hier sehr einfach und schnell dargestellt. Zu guter Letzt kann ich, Stichwort Exchange, das Ganze auch kann ich Intune mit Microsoft Exchange verknüpfen. Ähnlich geht das dann auch bei System Center 2012 und das Ganze mache ich hier über einen sogenannten Exchange Connector. Der Exchange Connector wird einfach hier runtergeladen, wird jetzt lokal am Exchange Server installiert und gibt mir somit eben die Möglichkeit, die Verbindung mit Exchange zu verwalten. Ich kann dort meine Policies setzen, meine Active Sync Policies setzen und die dann entsprechend über Windows Intune auf die mobilen Endgeräte bringen. Das Ganze funktioniert mit mehr oder weniger aktueller Exchange-Version, also ab Exchange 2010 SP1 kann man hier eine direkte Verknüpfung auf Exchange machen und somit das Management weiterhin on-premise halten. Der synkt mir dann einfach das entsprechende Windows Intune hoch und setzt somit diese Einstellungen dann auch auf meinen Windows Phone, Windows RT Endgeräten. Das User Self-Service haben wir gesehen. Hier gibt es auch die Möglichkeit, dieses Portal, nachdem das Portal ja in der Cloud bei Windows Intune gehostet wird, gibt es hier die Möglichkeit, über ADFS auch ein Single Sign-On Szenario einzuschalten. Das heißt, ein Anwender, der das Portal irgendwo von seinem mobilen Endgerät irgendwo am Globus ansurft, kann sein normales Windows Domain Login dafür verwenden, um sich hier entsprechend auf das User Portal einzuloggen. Und wir haben es dann eh gesehen, da habe ich dann die Übersicht meiner Apps und meiner Geräte. Ich kann auch hier direkt den Helpdesk kontaktieren und ja, einfach nach Hilfe fragen. Eigentlich wollte ich keine Lizenzierungsfolie bringen, ich bin kein Freund davon, aber ich denke, es ist bei Intune nicht uninteressant zu wissen, dass es hier im Unterschied zu Vorgängerversionen jetzt mehrere Varianten gibt, wie sie es auch in ihr bestehendes Lizenz-Environment von Microsoft integrieren können. Sie müssen nicht immer das volle Paket kaufen, wenn Sie in Ihrer Domäne eh schon sehr viel haben. Da komme ich jetzt noch einmal auf Windows Enterprise zurück, da komme ich noch einmal auf System Center zurück. Je nachdem kann es Sinn machen, mehr oder weniger Paketteile von Intune zu nehmen. Und dadurch haben Sie aber die Möglichkeit, Windows Intune in Ihre klassische Domäne zu integrieren, entweder mit System Center oder mit Exchange, und können damit das Mobile Device Management direkt aus Ihrer Domäne rausmachen. Okay, das wäre Mobile Device Management. Gehen wir eine Schicht weiter. Ich schalte wieder zu dir rüber, Andreas.
Ja, wir gehen zur Kommunikationsschicht weiter. In diesem Umfeld natürlich auch die Anforderung, sichere und nahtlose Kommunikation, keine Nutzerinteraktion, das heißt, man möchte gerne, dass eine Kommunikation stattfindet, ohne dass man entsprechende Applikationen bewusst öffnen muss, sondern dass ich im Prinzip im täglichen Arbeiten automatisiert diese Kommunikationsschichten verwenden kann. Keine zusätzliche Investition und Administrationsaufwände, das heißt, ich möchte nicht noch eine weitere Plattform in irgendeiner Form managen, um schlussendlich User zu befähigen, die Kommunikation zu betreiben mit dem Endgerät und mit meiner zentralen IT. Und optimalerweise sollte sich die gesamte Kommunikation in die bestehende Landschaft integrieren, ohne dass man zusätzliche Aktivitäten starten muss. Dafür hat Microsoft eine Antwort Richtung Direct Access. Meine Frage, wer hat den Direct Access schon im Einsatz? Sind es viele schon? Ja, das hält sich schon noch sehr in Grenzen. Okay. Aber ich denke, im VPN-Umfeld werden alle die Hände heben, gehe ich mal davon aus.
VPN?
Ja. Ja, VPN, da sind natürlich viele unterwegs. Inwieweit, also der Unterschied zwischen Direct Access und VPN, möchte man hier auf der Folie etwas darstellen. Das heißt, wenn Sie einen VPN-Client öffnen, dann läuft natürlich die gesamte Kommunikation über den VPN-Knoten und von dort aus wieder Richtung Internet. Wenn Sie das Gerät eben in einem Mix bedienen, das heißt, Sie wollen einerseits im Unternehmer Applikationen aufrufen, andererseits verwenden Sie auch immer wieder mal eine Website und gehen ins Internet, dann geht der gesamte Kommunikationsstream eben über das Intranet und dann ins Internet rein. Das ist die Frage, ob man sowas möchte, ob diese Kommunikationsform gewünscht ist. Bei Direct Access kann man das anders steuern. Das heißt, einerseits der Mitarbeiter muss kein VPN-Client aufrufen, sondern das System selber erkennt, welcher Datenstrom gerade ansteht, ob er einen Tunnel benutzen soll oder ob er direkt ins Internet geht. Was natürlich einhergeht, dass entsprechende Security-Maßnahmen auf dem Client nötig sind, die man umsetzen muss. Beim Direct Access läuft die Kommunikation eben einmal direkt über den Tunnel ins Intranet und ein Teil geht direkt am Tunnel vorbei ins Internet oder auf andere Quellen zu. Das ist so der wesentliche Unterschied.
Okay, ja. Ein häufiger Grund, oder es gibt ein paar häufige Gründe, ehrlich gestanden, warum Direct Access in der Vorgängerversion nicht so oft verwendet wurde, möchte ich jetzt einfach hier aufbringen mit der neuen Version, die bei Server 2012 dabei ist. Hier sind ein paar Steine aus dem Weg geräumt worden, die ein Deployment von Direct Access massiv erschwert haben. Generell ist zu sagen, wenn Sie Windows Server haben, wenn Sie Windows 8 Enterprise, Windows 7 Enterprise haben, dann haben Sie Direct Access schon. Das heißt, Sie brauchen hier nicht extra in neue Software investieren. Das ist dort mit dabei. Sie haben eine klassische Management-Konsole für das Management der Netzwerkeinstellungen. Sie können das Ganze auch automatisieren über PowerShell, ähnlich wie Sie es vielleicht von Exchange oder SharePoint kennen. können Sie hier das vollautomatisch zum Beispiel in den User-Anlageprozess mit aufnehmen, damit User dann auch entsprechend für Direct Access Zugriff konfiguriert sind. Man sieht auch über eine Assistant Application, ist ein Client online, in welchem Status befindet er sich, damit der Administrator zentral einmal sehr einfach die Möglichkeit hat, zu überprüfen, ob das Ganze auch läuft. Das Interessante bei Direct Access ist, der User selbst, und du wirst uns eine Demo zeigen, muss eigentlich nichts machen. Er ist sofort online im Firmennetz. Jetzt kommen da vielleicht relativ schnell die Bedenken auf, wer will ich das eigentlich, dass wenn der Rechner eingeloggt ist, er automatisch im Firmennetz ist, oder möchte ich nicht doch noch eine Sicherheit dazwischen haben. Sie können auch weiterhin auf Smartcards zurückgreifen, Sie können auf Zertifikate zurückgreifen. Jeder Windows-PC, der einen TPM-Chip drinnen hat, den kann man auch dazu verwenden, das Zertifikat entsprechend über den TPM-Chip zu steuern. Das heißt, der User braucht nicht extra eine Smartcard oder einen Smartcard-Reader. Er startet einfach Direct Access und gibt dann zum Beispiel einen PIN-Code ein, damit die Direct Access-Verbindung dann erst wirklich aufgebaut wird. Wenn man es komfortabel haben möchte, dann geht es einfach so und man ist sofort online. Vom Setup her hat sich mit Windows Server 2012 einiges getan. Es wurde vor allem der Setup Wizard selber massiv vereinfacht. Ein häufiger Kritikpunkt war nämlich, Direct Access hat IPv6 vorausgesetzt. Wieder schöne Frage, wer von Ihnen hat schon IPv6 im Netz? Aha, sehr schön. Das muss ich meinem Kollegen sagen, der freut sich sicher sehr drüber. Es waren zwei Personen, die aufgezeigt haben. Das war mit ein Grund, warum man Direct Access nicht so schnell installieren konnte. Diese Barriere ist gefallen. Im Setup Wizard von Direct Access auf Server 2012 wird hier automatisch das auf IPv4 eingerichtet und im Hintergrund werden die Protokolle übersetzt. Man muss sich als Administrator nicht mehr mit einem IPv6 Rollout beschäftigen. Ein anderer Punkt, Stichwort Zertifikate, war die PKI-Infrastruktur auf Basis der Active Directory Certificate Services. Die sind auch nicht überall im Einsatz und mussten vorab für die alte Version von Direct Access entsprechend in der Domäne hochgezogen werden. Auch das ist gefallen. Ich kann das hier direkt im Setup Wizard entsprechend hochziehen, ohne dass es meine Infrastruktur beeinflusst. Zusätzlich gibt es noch ein paar neue Funktionen, Stichwort Load Balancing, damit ich die Access-Server, die draußen im Internet stehen, damit die Verbindung aufgebaut werden kann, auch entsprechend über Load Balancing verfügen. Und es ist nur noch eine externe IP-Adresse im Internet notwendig für Direct Access. In der Vergangenheit waren das noch zwei. Und mit Hilfe dieser Vereinfachungen ist es, glaube ich, auch in einer klassischen Windows-Infrastruktur massiv leichter geworden, Direct Access zu deployen. Andreas, dich möchte ich aber bitten, nicht Direct Access zu deployen, sondern zeig uns einmal, wie das wirklich ausschaut.
Gut, jetzt aus User-Sicht, also das heißt, aus Beratersicht, ich bin nicht der Infrastrukturspezialist, sondern eher der Berater, möchte ich natürlich mit dem Unternehmer kommunizieren. Hier ein Windows 8 Gerät, das man auch mit Finger bedienen kann. Sie sehen seitlich der Einschub, wo kommt. Unter Einstellungen hat das Gerät hier eine Verbindung, eine Netzwerkverbindung. Und wie Sie da oben erkennen können, ich gehe mal mit der Maus hier hoch. In dem Bereich habe ich automatisch eine Unternehmensverbindung. Das heißt, das System selber hängt hier in diesem Public-Netz der Firma Microsoft und erkennt aber auch, dass er einen Zugang zu unserem Hausnetz bei der Allegri hat und verbindet sich automatisch damit. Wenn ich damit natürlich jetzt im Unternehmen auf eine Webseite gehe und eventuell weiter unten ein normaler Software, das heißt ein Share aufmachen möchte, der Richtung File-Server geht, brauche ich ja in der Regel eine Verbindung, eine VPN-Verbindung. In dem Fall erkennt das System, dass wir eine interne IT-Netzwerkadresse ansprechen und baut mir automatisch den Tunnel auf. Und hier sehe ich im Prinzip die File-Server-Struktur. Ähnliches natürlich, wenn Sie drucken möchten, wenn Sie ein WinWord-Dokument nehmen. Ich habe mal eins vorbereitet, um das ein bisschen zu beschleunigen. Ganz normales Dokument. Ich möchte das in unserem Firmennetz in irgendeiner Form drucken. Dann sehe ich hier die gesamte Infrastruktur bei der Allegri. Wir sind mit 9 Niederlassungen in Deutschland, Österreich, Schweiz vertreten. Ich könnte also durchaus von hier aus in Zürich, wenn Sie die Adresse hier unten sehen, ZHR als Zürich in einer Domäne mein Dokument ausdrucken oder auch durchaus in Köln oder in Wien. Dadurch ist mir die absolute Flexibilität gegeben, an jedem Ort so zu arbeiten, wie ich das im Hausnetz gewöhnt bin. Das ist bei uns im Beratergeschäft natürlich sehr stark auch gegeben. Das heißt, wir arbeiten sehr oft auch im Homeoffice. Das ist eigentlich auch die Anforderung, die wir feststellen, wenn wir mit Kunden ins Gespräch gehen, dass sie ihre Außendienstmitarbeiter oder auch Servicekräfte mobil ausstatten wollen und dort durchaus ein Klientel vorkommt, das sich eben technisch nicht so gut auskennt, dann den VPN-Client vergisst, bei Ihnen einen Call aufmacht und sagt, also das Internet geht mal wieder nicht. Das sind so klassische Themen, die da einhergehen. Und wir können in dem Weg eben eine vollautomatisierte Umgebung dem Mitarbeiter zur Verfügung stellen und dadurch natürlich ein angenehmes Arbeiten.
Okay, ich suche da verzweifelt gerade. So. Okay, ja, das war die Kommunikationsschicht Richtung Clients. Jetzt haben wir mal die Clients wirklich im Firmennetz drin. Als nächstes sollten wir uns, glaube ich, ein bisschen über die eigentlichen Daten unterhalten.
Genau. Wir sind jetzt, haben das Endgerät sozusagen verteilt, haben auch das geeignete Endgerät ausgesucht. Wir haben die notwendige Kommunikation aufgebaut. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn mit den Daten? Da hat auch wieder die Anforderung Unterstützung von Online- und Offline-Szenarien. Das heißt, die Frage, was kann ich runtersynchronisieren auf dem Client, was kann ich mitnehmen? Sie kennen diese Fragen vermutlich alle. Will ich alles mit runternehmen, dann kommt immer das Verschlüsselungsthema mit ins Spiel, die Security logischerweise, automatische Synchronisation im Hintergrund, auch hier wieder natürlich dem User ein Szenario anzubieten, das er bedienen kann, indem er nicht interaktiv was tun, also aktiv was starten muss, sondern es soll interaktiv sein. Das Thema Delta-Replikation ist natürlich auch ein heißes Thema. Das heißt, ich möchte nicht immer ein gesamtes Subset von den mobilen Informationen mitnehmen und eventuell dann entsprechend lange Synchronisationszeiten mitnehmen, sondern ich möchte nur die Delta-Replikation haben. Dann natürlich die Ablage, in welcher Art und Weise soll die geschehen und wie kann ich die Verschlüsselung sicherstellen. Es kommt natürlich auch die gesetzliche Vorgabe im Datenschutzbereich. Das heißt, welche Daten darf ich überhaupt mit dabei haben? Wenn Sie mal in ein Bankenumfeld oder Versicherungsumfeld sich bewegen, dann sind diese Fragen allgegenwärtig. Wie kann ich die Kundendaten schützen? Wie kann ich verhindern, dass diese Daten in falsche Hände geraten? Auch hier ein Produktmix, den Microsoft mit anbietet, SkyDrive und SkyDrive Pro. Geronimo, ich bitte dich da jetzt in die Tiefe zu gehen.
Einige Zuseher haben mich ja schon vor der Mittagspause gesehen, da habe ich das Thema schon ein bisschen mit dem Bernhard gehabt. Wer von Ihnen kennt SkyDrive und wer kennt SkyDrive Pro? Okay, gut, genau das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. SkyDrive als Cloud-Dienst für das Speichern von Dokumenten kennen demnach nahezu alle hier. Neu bei SharePoint 2013 gibt es die Möglichkeit, Dokumente mit Hilfe von SkyDrive Pro auf SharePoint und auf der lokalen Disk zu speichern. Ich habe hier jetzt meine MySite von SharePoint 2013. Die neue MySite funktioniert mit Hilfe von HTML5 und gibt mir dadurch ein paar neue Möglichkeiten, die ich in der Vergangenheit nicht hatte. Ich kann zum Beispiel jetzt auf Basis von HTML5 per Drag and Drop Dokumente, ups, das war ein Klick zu viel, per Drag and Drop Dokumente auch entsprechend hier in die Dokumentenbibliotheken hochladen. Ich kann die Dinger dann hier auch anzeichnen, per Drag and Drop das zum Beispiel in einen Unterordner verschieben. So stellt sich das für den Anwender in der Web-Oberfläche dar, das SkyDrive Pro. Zusätzlich habe ich hier auch wieder die Integration der Office Web Applications. Das heißt, ich kriege Word, Excel und PowerPoint hier direkt im Browser dargestellt. Wenn ich zum Beispiel hier auf den Microsoft Day gehe und mir hier kurz die Vorschau von dem PowerPoint anschaue, bekomme ich das hier entsprechend rein. Ich kann das dann per Klick hier auch entsprechend freigeben, damit Kollegen darauf zugreifen können. Das wären die Informationen aus der MySite. Das Ganze funktioniert auch mit klassischen SharePoint-Dokumentenbibliotheken, ex- exakt gleich, wie ich es hergezeigt habe. Und zusätzlich kann ich sowohl MySight als auch SharePoint-Dokumentenbibliotheken ähnlich dem SkyDrive-Mechanismus lokal auf meine Disk synchronisieren. Das heißt, ich habe dann hier unter SharePoint meine SharePoint-Bibliotheken und unter SkyDrive Pro meine Dokumente von meiner MySight, die normal auf die lokale Festplatte synchronisiert werden. Die lokale Festplatte ist jetzt hoffentlich mit BitLocker verschlüsselt. Der Client als solcher fährt ja hier Standard Windows Security. Serverseitig habe ich auch ein Security-System. Schauen wir uns zum Beispiel diesen Excel-Sheet an. Ich könnte den jetzt hier einfach freigeben. Das heißt, ich gehe hier in die GAL, in die Outlook-Adressliste und suche mir hier zum Beispiel diesen Herrn, keine Ahnung, wer das ist. Der darf meinen Excel-Sheet bearbeiten. Ich drücke auf Share, der bekommt eine Mail und kann direkt darauf zugreifen. In Wirklichkeit wird hier aber im Hintergrund werden genauso File-Permissions gesetzt, wie man es von lokalen Shares kennt. Das heißt, hier sehe ich die Personen, die ich schon freigegeben habe. Und hier im Hintergrund befindet sich jetzt die eigene File-Security. Und SharePoint fährt eine sehr, sehr ähnliche File-Security, wie es zum Beispiel NTFS auf Windows Server macht. Das heißt, ich habe hier genauso ordnerbasierte Vererbung drinnen. Ich kann diese Vererbung hier auch entsprechend aufbrechen und sagen, für diesen Ordner möchte ich eine andere Rechtevergabe machen und dann einzelne Benutzer hinzufügen und entfernen. Damit ist die Serverseite mit klassischer Windows Security versehen. Das heißt, Sie haben ein SkyDrive Pro, Sie haben einen Cloud-Synchronisationsmechanismus, wie Sie ihn von öffentlichen Diensten kennen, aber Sie haben das hier mit Unternehmensdaten. Das heißt, der SharePoint läuft bei Ihnen im Unternehmen, der läuft bei Office 365. Sie fahren klassische Active Directory Security für diese Daten, können hier Ihre Group Permissions ins Spiel bringen, die Sie eh schon im Active Directory haben. Und die ziehen sich hier durch bis auf SkyDrive Pro. Der User kriegt es offline hier lokal auf seine Disk und kann es dann von hier aus entsprechend freigeben und öffnen. Dazu muss man halt gerade bei mobilen Geräten schauen, dass die Festplatte entsprechend verschlüsselt ist. Das hatten wir aber vorher eh schon beim Thema BitLocker entsprechend angesprochen. Das heißt, kurz zur Zusammenfassung. SkyDrive hat nichts mit SkyDrive Pro zu tun. Das sind zwei technisch verschiedene Entwicklungen. SkyDrive Pro basiert übrigens auf dem SharePoint Workspace 2010, wer den kennt. Der wiederum basiert auf Groove. Wer das noch kennt, das ist nach wie vor auch die Synchronisationstechnologie im Hintergrund. Das heißt, SkyDrive Pro synchronisiert bitweise Deltas zwischen Client und Server. Wenn ich bei einem 100 MB PowerPoint nur die Überschrift ändere, werden ein paar Bytes übers Kabel übertragen, aber nicht die vollen 100 Megabyte. Die Synchronisation bei SkyDrive Live.com und SkyDrive funktioniert über einen kleinen Agent, der läuft rechts unten bei der Uhr im System Tray. Sie kennen das sicher. Und zwar hier am guten alten Desktop, SkyDrive und SkyDrive Pro können auch parallel laufen. Und damit habe ich über SkyDrive Pro meine Unternehmenssicherung für zum Beispiel meine MyDocuments. Bei Office 365 wären das 7 GB Basis. Wenn der SharePoint bei Ihnen läuft, machen Sie es so groß, wie Sie Ihre Datenbank groß machen können. Da haben Sie dann alle Möglichkeiten von Backup, Restore, Dimensionierung. Sie können auf SharePoint auch Quotas setzen. Das ist dann alles kein Thema mehr. Sie können das hier zentral genauso verwalten wie einen klassischen Server. Okay, Andreas, darf ich dich wieder bitten? Ich schalte wieder zu dir rüber. Gehen wir einen Schritt weiter, nämlich zu den Applikationen selber.
Gut, gehen wir zur Applikationsschicht. Wir haben jetzt die Kommunikation, wir wissen, wo die Daten liegen, wir haben das Endgerät, jetzt gehen wir in die Applikationsschicht rein. Die Anforderung, die dort vorherrschen, da ist natürlich hier geräteunabhängige Bereitstellung von Applikationsschichten. Ein einfacher Zugriff mit möglichst wenig Hürden, das heißt eine hohe Sicherheit, aber der Zugriff sollte fließend sein. Wir wollen eine Datenkontrolle haben, wo liegen die Daten, legt der Anwender die Daten ab, das heißt, wie kann ich die Daten proaktiv managen. Ich möchte eine nahtlose Verarbeitung von Dokumenten und Inhalten in irgendeiner Form gewährleisten und das Zusammenspiel in der Applikation auf dem Endgerät zur Verfügung stellen. Applikationsbeispiele finden wir da natürlich sehr viele. Ob das jetzt ein CRM-System darstellt ob das eine Spezialanwendung oder eine Line-of-Business-Anwendung ist, die Sie im Unternehmen haben, die Sie nur mal ganz bestimmte Teile Ihrer Kollegen zur Verfügung und Kollegen und Kolleginnen zur Verfügung stellen wollen. Da gibt es natürlich eine Vielzahl von Anwendungen, die dort möglich sind. Ich habe natürlich das Thema Virtualisierung, das heißt, habe ich virtualisierte Applikationen mittels Terminal Service oder Webportal, XenApp, Xen Desktop, das sind so die gängigen Elemente. Natürlich auch das ganze Thema eingebettete Apps, die jetzt sehr stark kommen mit SharePoint oder im SkyDrive-Bereich, wo Sie eben Apps entwickeln können, die Sie dort als Applikation mit deployen können und zur Verfügung stellen können. Dann containerbasierte Applikationen oder Apps, wie zum Beispiel mit Zenprise. Das sind solche Applikationsbeispiele, die man berücksichtigt und die man mit integrieren möchte. Natürlich auch Native-Apps mittels Web-Services, die man ansprechen möchte. Und da stellt sich dann die Frage, mit welchen Mitteln möchte ich das tun? Das erfordert natürlich einerseits die genaue Analyse der Applikation. Was kann man mit der Applikation tun? Wie kann man sie zur Verfügung stellen? Das andere natürlich auch, welchen Aufwand möchte ich damit betreiben? Das heißt, welche Userzahl wird damit schlussendlich versorgt und welchen Aufwand möchte ich in meinem Backoffice, also im Backend damit betreiben und damit die Applikation zur Verfügung zu stellen? Gut, in der Datenschicht ist die Service Cloud eine Frage, in der Kommunikationsschicht die Service DMZ. Web-Services, Windows 8-Applikationen, Office-Apps, das sind so die Kommunikationsschichten, die man bedient.
Entschuldigung, darf ich unterbrechen? Ja. Wer von Ihnen kennt Office-Apps? Okay.
Okay. Die Applikationsschicht liegt da oben drauf, logischerweise, auf dieser gesamten Infrastruktur. Und man stellt sich eben die Frage, wie stelle ich das zur Verfügung? Wir bei der Allegri haben zum Beispiel den Project-Server sehr stark in die Mitte gerückt als Beratungsunternehmen, wo wir Zeitabrechnung drüber abbilden, wo wir natürlich auch Projektfortschritte mit einbinden. Das kann ich Ihnen mal zeigen, wie wir das integriert haben. Das ist eine ganz einfache Web-Oberfläche. Wir haben aber auch Abrechnungssoftware, die wir, die älteren Baujahrs ist, die wir eben nicht über Web-Oberfläche mit integrieren können. Da gehen wir eben über den Terminal-Service, wo wir diese Applikationen für unsere Endanwender flächendeckend zur Verfügung stellen. Wenn man da drüber geht, in die Applikation, dann sind in unserem Intranet zeitlich solche schlussendlich Quicklinks, wo man schnell rüberspringen kann. Und wir haben komplett in die Infrastruktur ein Project-Server in der Web-Oberfläche integriert, die für alle Mitarbeiter zugänglich ist. Hier können die Mitarbeiter auf alle ihre Projekte, die sie freigeschaltet bekommen haben, Zugriff erhalten, können den Status der Projekte sehen. Exemplarisch jetzt hier mal ein Beispiel über Executing, Open und Planning, wo wir ein komplettes Portfolio abgebildet haben, wo jeder Berater, egal wo er sich gerade im Einsatz befindet, auf seine Elemente Zugriff hat. Das ist zum Beispiel ein Weg, so etwas zur Verfügung zu stellen. Der andere ist natürlich über einen Terminal-Server, wo wir Applikationen in der Richtung zur Verfügung stellen, wo ich eine Interaktion habe, wo ich entsprechende ältere Applikationen auch zur Verfügung stellen kann, bis hin zum natürlich SAP-Portal, wo ich mit integrieren kann und dort in die Gesamtkommunikation einbetten kann, somit diese Applikationen für alle Devices zugänglich mache, ob sie jetzt ein Microsoft-Primär-Device darstellen oder ob sie ein reines Device haben für einen Überblick. Unser Top-Management wird sich vermutlich diese Projektampeln angucken und sich nicht weiter in die Tiefe bewegen wollen. Wir als Berater gehen dann durchaus vielleicht eine Stufe tiefer und wollen das Ganze bedienen.
Okay, das wäre so der klassische Web-Ansatz gewesen, aber du hast Terminal-Server angesprochen. Es gibt ja was Neues, das hat der Georg, glaube ich, auch in der Keynote sicher wieder mal eindrucksvoll präsentiert, das sind Apps auf Basis von Windows 8. Windows 8 Apps kriegt man klassisch aus dem Windows Store raus und kann sie hier entsprechend auf seine mobilen Geräte deployen. Ich habe vorher bei Intune auch hergezeigt, wie man hier sein eigenes Company-Portal davor schalten kann. Zusätzlich kann es aber interessant sein, wie du auch gemeint hast, firmeninterne Anwendungen, die man hier entsprechend entweder über Webseite fahrt oder wo man auch eine eigene App dafür bauen möchte. Dann kann man das auch über Sideloading machen. Das heißt, die App geht nicht in den öffentlichen Windows App Store, sie bleibt innerhalb innerhalb des Unternehmens und wird von dort raus dann entsprechend auf die Endgeräte deployed. Windows 8 Apps funktionieren nicht nur auf klassischen x86 CPUs, sondern eben auch auf RT, wo ich sie über dieses Intune Self-Service Portal zum Beispiel dann deployen kann. Als Administrator habe ich die Möglichkeit, das entweder klassisch zu Fuß zu machen. Das heißt, ich kann hier mit Hilfe von PowerShell diese Apps auf den einzelnen Windows 8 Instanzen deployen. Ich kann das Ganze aber auch mit System Center direkt deployen, Windows 8 Apps. Das Ganze geht übrigens auch mit dem Deployment Toolkit, mit dem Update 1 für 2012 kann man das Ganze auch ohne System Center direkt auf die Clients deployen. Von der Entwicklung her schaut das so aus, dass Ihre Entwickler das klassisch auf Visual Studio entwickeln. Es gibt ein Add-on fürs Visual Studio, das Windows App Certification Kit, wo der Entwickler schon einmal entsprechend checken kann, passt die App, beziehungsweise kann er auch ein domain-internes Zertifikat gleich beim Build-Prozess in die App mit einbauen, damit diese App als unternehmensinterne App auch erkannt wird und ein entsprechender Trust besteht. Der Administrator prüft das noch einmal, das Zertifikat, und kann dann ins klassische Deployment von Windows 8 Apps gehen. Zusätzlich neu gibt es auch noch die Möglichkeit, Office Apps zu entwickeln. Deswegen habe ich auch vorher danach gefragt. Es gibt für Word, Excel, PowerPoint, Outlook und SharePoint die Möglichkeit, eigene Apps zu schreiben. Diese Apps laufen dann direkt in der Host-Applikation, Word oder Excel, und geben dort dem Anwender zusätzliche Funktionen zur Verfügung. Das heißt, man kann im Hintergrund zum Beispiel auf Line-of-Business-Daten zugreifen. Sie können via Direct Access auf Ihren SQL-Server im Unternehmen für ERP-Daten zugreifen. Oder Sie laden aus dem Office App Store entsprechende Apps runter, die sich in die Office-Applikationen integrieren. Ich habe das hier auch mit Screenshots entsprechend dokumentiert. Ich zeige es Ihnen aber lieber einfach, damit Sie ein Gefühl davon bekommen, was das ist. Das wäre jetzt Word, klassisch. Word kann übrigens auch in der 2013er Version immer noch Texte fett schreiben. Nur als Hinweis. Eigentlich wollen wir aber hierher. Ich schaue hier in den App Store und sehe jetzt hier meine Apps, die ich mir schon runtergeladen habe. Das sind jetzt Word Apps. Hier schlägt mir der Store jetzt ein paar Apps vor. Ich kann natürlich auch in den Store einsteigen und habe hier jetzt den Office App Store, wo ich die einzelnen Applikationen sehe. App Store Thematik brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht groß erklären. Sie kriegen ein paar Vorschauen, Reviews, einen Preis oder eben keinen. Sie drücken auf Add und die Applikation wandert hier in Ihre Office-Applikation rein. Ich schnappe mir da jetzt mal den Britannica Researcher. Den habe ich nämlich schon einmal drinnen. Und diese App landet hier im Taskpane von Word. In Excel kann man das auch direkt in Zellen integrieren, ähnlich wie Sie es von Charts kennen. Es funktioniert übrigens auch bei Outlook oder Outlook Web Access. Das heißt, wenn Sie eine App für Outlook, für den Inhalt einer Mail freischalten, taucht die auch automatisch im Outlook Web Access auf. Das Schöne bei Web Services ist übrigens, wenn die Internetverbindung nicht so gut ist, funktionieren sie manchmal nicht. Das ist das, was Sie jetzt hier gerade beim Britannica Researcher sehen. Aber da ist er schon. Suchen wir mal was, mit dem Sie sicher nicht gerechnet hätten. Ich suche eben in der Enzyklopädie Britannica nach dem Unternehmen Microsoft und bekomme dann eben hier entsprechend Artikel vorgeschlagen und kann die Inhalte dann auch in meinen Word-Text übernehmen. Copy-Paste. Das Ganze geht natürlich mit jeder Art von App. Sie können hier auch einen Seriendruck Feature einbauen, damit Sie auf der Basis Ihrer ERP-Daten einen Seriendruck für Rechnungen machen. Sie greifen im Hintergrund aufs SAP zu. Und das wäre zum Beispiel eine Applikation, die Sie nicht unbedingt in den öffentlichen App Store hochladen wollen. Das sind ja Ihre Unternehmensinformationen. Deshalb haben Sie die Möglichkeit, innerhalb eines Unternehmens einen eigenen App-Catalog aufzubauen. Das heißt, Sie als Administrator können hier Apps hochladen, die Ihren Anwendern in Word, Excel, PowerPoint und SharePoint zur Verfügung stehen. Sie haben volle Kontrolle, wieder mit Active Directory Security, und Sie haben hier auch die Möglichkeit, für Apps, die aus dem App Store runtergeladen werden sollen, einen Freigabe-Workflow zu schalten. Das heißt, Ihre Endanwender dürfen nicht wild im Office App Store Apps runterladen und kaufen. Die kriegen hier einen Request entsprechend rein und Sie als Administrator setzen das Hackerl drunter, um das auch wirklich freizuschalten. Mit diesem zentralen Company App Store haben Sie auch die Möglichkeit, Lizenzmanagement für Apps zu machen. Das Ganze funktioniert wieder on-premise mit SharePoint 2013 in der vollen Ausprägung. Sie können auch ein klassisches SMB-File-Share dafür verwenden. Dann setzen Sie einfach via Policy in Word, Excel, PowerPoint den Pfad für dieses Share und dort befinden sich die Application Packages, die Ihre Anwender dann zum Beispiel für einen Serienbrief, für Dictionary-Funktionen innerhalb der Office-Anwendungen verwenden können. Das wäre ein Anwendungsfall, wie Sie das Ganze für Office-Apps zentral aus Ihrem Unternehmen machen können. Das Ganze funktioniert übrigens auch von Office 365 aus. Das heißt, Sie haben hier auch die Möglichkeit zu sagen, mein Firmen-App-Store liegt bei mir auf Office 365 und über diesen publish ich dann entsprechend die Applikationen auf meine Endgeräte. Das wäre so der Abschluss, wie wir die App-Thematik auch noch auf alle Endgeräte kriegen. Stichwort Abschluss. Andreas, darf ich dich bitten, kannst du uns das noch zusammenfassen?
Jawohl. In der Zusammenfassung kann man jetzt über den Gesamtvortrag natürlich einfach mal feststellen, welche Endgerätestrategie soll ich wählen? Ich glaube, wir haben eine Antwort Ihnen gegeben. Das heißt, Sie haben eine maximale Flexibilität und können in dem Bereich natürlich, ich sage mal, auf Ihre Anwender entsprechend eingehen und in diesem Bereich ja, sagen wir, die Endgeräte auswählen, die werden Anwendern den meisten Zuspruch verursachen. Sie müssen jeweils, ich denke mal, anwendungsspezifisch betrachten, welches Endgerät von der Flexibilität her das optimale Gerät darstellt, von der Funktionsvielfalt her und können es in eine Gesamtkommunikationsstrategie mit einbinden. Die Kommunikationsstrategie, welche ich da benötige, ich denke, da gibt es auch die unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir heute aufgezeigt haben, eben über Direct Access, über entsprechende Terminal Server Elemente kann ich Kommunikationsstrategie entwickeln und ihren Anwendern zur Verfügung stellen im vollen Umfang. Bei den Unternehmensdaten konnten wir auch aufzeigen, Sie können Unternehmensdaten lokal auf Ihrem Client verschlüsselt ablegen mit einer entsprechenden Synchronisation. Da muss ich noch erweitern, die Synchronisation ist sogar noch verschlüsselt, nämlich 128-Bit ja. Verschlüsselt. Das haben wir vorher in unserer Präsentation unterschlagen. Das heißt, auch der Kommunikationsweg bei der Replikation ist komplett verschlüsselt. Damit haben Sie eine maximale Sicherheit gewährleistet, dass Ihre Daten auch über den Übertragungsweg mit abgesichert sind. Das heißt auch hier bei den Unternehmensdaten eigentlich freie Wahl. Sie können spezifisch auf Ihre Anforderungen hin eine Solution generieren und einen Ansatz wählen, der für den Anwender den optimalen, die optimale Ausbeute darstellt. Wie gehe ich mit der Applikation um? Wir haben derzeit auch sehr viele mobile Applikationen. Ich hätte sogar hier auf dem Client eine Windows 8 Applikation, die mit SAP und Duett kommuniziert, nämlich einen Variantenkonfigurator, wo Sie dort arbeiten können. Auch der braucht natürlich in irgendeiner Form einen Zugriff auf Ihr Unternehmen und auf die Unternehmensdaten, gerade im SAP-Umfeld natürlich Realtime. Das heißt, wir gehen dort in die APO rein bei der SAP, holen uns Informationen raus aus SD, aus den Modulen. Diese Applikation selber können wir über die bekannten Mittel, die wir heute vorgestellt haben, verteilen und managen. Auch eine Upgrade-Situation kann man hier sehr schön darstellen und kann eigentlich eine durchgängige Geschäftsprozessoptimierung durchführen bei der Applikation. Was ist mit den Kosten? Das haben wir auch in Teilen aufgezeigt. Einerseits auch nur ganz klein mal dargestellt, was lizenzkostentechnisch dort zu berücksichtigen wäre. Natürlich sind Kosten da. Mobile User sind immer teurer wie ein statischer User. Das ist auch klar. Das Endgerät hat meistens einen höheren Wert. Sie haben unterschiedliche Devices, die Sie dort abdecken müssen. Aber schlussendlich, glaube ich, sind die Prozessoptimierungen im Vordergrund und Sie können Ihrem Anwender eine maximale Mobilität gewährleisten und trotzdem noch in diesem Umfeld eine komplette Beherrschbarkeit dieser Situation abbilden mit den entsprechenden Szenarien, die wir Ihnen heute dargestellt haben in dieser Präsentation. Wenn man dann unsere vier Schichten nochmal betrachtet, die organisatorische IT-Herausforderung, denke ich mal, kann man in den Griff bekommen. Planbare und flexible Lösungsansätze haben wir auch gezeigt. Das heißt, Sie können eigentlich die gesamte Bandbreite in irgendeiner Form abbilden. Sie können wählen zwischen Best-of-Breed-Hersteller oder Sie können auch klassisch auf einen Hersteller setzen. Das liegt ganz alleine an Ihrer Entscheidung, an der Entscheidung Ihrer Produktstrategie, an Ihrer Roadmap, die Sie durchziehen wollen. Wir können Ihnen einen maximalen Investitionsschutz anbieten, indem wir Ihre bestehenden Applikationen mit in diese Kommunikation einbinden können. Haben natürlich auch Investitionskostensenkungsmöglichkeiten, indem wir standardisieren und dadurch natürlich Kosten reduzieren. Und wir können sicher und schnell kommunizieren und dadurch auch eine kostengünstige Lösung für Sie bereitstellen. Man kann Sie nur auffordern, auf uns zuzukommen in der Richtung und uns für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wir möchten auch noch ein paar Grüße nach Graz übermitteln. Die haben wir ganz vergessen, die gibt es ja auch noch. Tut mir leid, dass wir das am Anfang nicht begrüßt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja.
Ja, ich sage auch danke. Vor allem Andreas, wirklich grandios. Du hast gestern Abend erfahren, dass du kurzfristig einspringen musst. Hat großartig geklappt. Ich würde mich über eine Wiederholung sehr freuen und sage noch danke und viel Spaß am Microsoft Day. Dankeschön.
Vielen Dank.